das Fußball-Podcast. Das sind Daniela, Enni und Sabrina. Wir sprechen über das Wichtigste der Fußballwoche.
Das Fußball-Podcast Folge 96. Heute haben wir mal wieder technische Schwierigkeiten. Das hatten wir lange nicht. Hallo Enni und Sabrina.
Hallo ihr beiden. Ihr seht so fröhlich aus. So fröhlich.
Rein theoretisch haben wir ja auch schon Sommerpause, deswegen ist es wahrscheinlich auch langsam Zeit für das Fußball-Podcast-Pause.
Klingt so, aber wir können uns nicht verabschieden, ohne nicht mal über das Champions-League-Finale gesprochen zu haben. Die Mannschaft Europas, die Mannschaft des Jahres, die Mannschaft, kleiner Cliffhanger auf später, hat es natürlich geschafft. Manchester City hat das Triple gewonnen, hat sich auch gegen Mailand am Samstag im Champions-League-Finale durchgesetzt. Wie habt ihr denn das Spiel geguckt? Ich habe es in einem Kino geguckt. Ich war nämlich in der Schweiz und Blue, der dort übertragene Sender, ist auch der Inhaber aller Kinos. Also haben sie das Champions-League-Finale im klimatisierten, gekühlten Kino gezeigt, was ich ziemlich cool finde.
Du musst immer wieder eins noch oben drauf, oder? Du musst immer einmal mehr.
Das war wirklich cool. Auch die Stimmung war cool. Aber wie habt ihr denn das Spiel gesehen? Nicht wo, sondern wie? Wie habt ihr es erlebt?
Ich habe es gar nicht gesehen. Oh. Ja, ich habe es dann immer nur so mitgelesen. Weil bei uns war Stromausfall. Es hat jemand, ich konnte es übers Handy nicht gucken und ich habe es dann immer mitgelesen übers Handy, bis auch das alle war.
Du warst in Berlin?
Ja. Hier war Stromausfall. Oh. Es gab hier so ein paar Brände ringsrum und so weiter und da gab es eine Abschaltung am Abend, damit wir alle, weiß nicht, die Feuerwehr besser beobachten können oder so. Aber ich war emotional ja sowieso nicht dabei, weil ihr beide habt ja von Anfang an gesagt, es kann nur einen Gewinner geben. Und so ist es ja auch gekommen.
Ist ja auch gut so.
So ist es auch gekommen, richtig. Ich finde auch gut, dass sie sich mit dem Triple oder Treble, wie im Englischen gesagt wird, belohnt haben. Und dass der Könige der Tore sich auch zum König der Champions League erkoren hat und dass Pep mal wieder die Champions League geholt hat und endlich auch Gündogan als Kapitän. Das Spiel allerdings, das war Katastrophe. Es war todeslangweilig, man könnte es auch so sagen. Und Andy, du hast einfach gar nichts verpasst und am liebsten hätte ich auch Schmort.
Aber die Jubelbilder waren schon schön am Ende.
Die Jubelbilder waren schön.
Ja, waren die Jubelbilder nicht schön?
Und die ganzen Partybilder sind auch schön. Mein kompletter Feed, ich habe euch ja heute schon zugespammt, ist voll mit dem strunzenvollen Jack Grealish, der einfach, also ich weiß nicht, ob der überhaupt wusste, wo er war. Also sie sind ja irgendwie nach dem gewonnenen Champions-League-Finale nach Ibiza geflogen. Dann ist dieses Bild entstanden, was gerade durch die Medien geht, wo er gestützt werden muss auf dem Weg ins Shuttle zum Flughafen. Dort wurde ihm wohl ein Rollstuhl angeboten. Es ist nicht raus, ob er den genommen hat. Dann ging es nach Manchester und dann ging es ja quasi los mit Truck durch die Stadt und Bühne und allem Tralala und vielen, vielen Fans. Und ich denke mir die ganze Zeit, wenn das ein deutscher Spieler machen würde, sich so in diesem Zustand, so in der Öffentlichkeit zu präsentieren, boah, das wäre aber eine Diskussion. Aber bei den Briten ist es okay.
Das ist jedes Wochenende halt so.
Und ich kann mir nicht vorstellen, wie der heute, am heutigen Dienstag, zur Nationalmannschaft reist und Southgate dann entgegentritt und am Freitag irgendwie ein Länderspiel absolvieren soll. Aber wahrscheinlich schafft er das. Wahrscheinlich.
Ja, aber ganz im Ernst, also viel schlechter als die Deutschen wird er auch nicht spielen. Insofern.
Niemand also würde schlechter spielen.
Nee. Niemand. Und da sind wir bei Enni. Du hast ja schon, als wir hier zu zweit waren, aufgrund der technischen Probleme, hast du ja schon kurz angekündigt, dass du dich mit der Nationalmannschaft
beschäftigst. Ja, also, ich habe, wie soll ich sagen, so ein Jahr vor der vermeintlichen Heim-EM, ja, habe ich zum Beispiel, nachdem ich mir das angeguckt habe, schon gar keinen Bock mehr da drauf, ne? Benefizspiel für die und auch mit der Ukraine, das war so, wie sage ich, so peinlich. Es war einfach unfassbar peinlich. Und innerlich habe ich auch mit den Fans im Weserstadion gebuht, ja, die Kollegen ausgepfiffen. Okay, also man muss auch dazu sagen, ja, es war eine irre anstrengende Saison, ne, sind noch nicht alle wieder so richtig fit, ne, sind auch alle nicht eingespielt, hier Abläufe, ne, dass das alles noch nicht so hinhaut, das ist mir ja auch klar und das hat ja auch wirklich niemand erwartet, aber, dass die nach diesem 1-0, also im Grunde haben die 6 Minuten lang gespielt, Fülle macht es 1-0 und dann war das so lame, so uninspiriert und dann diese peinlich, diese herzlosen Bälle vertändelt, so, das war schockierend für Berufsfußballer, ne? Und dann und der Hansi tauscht dann den Füllkrug aus und lässt aber diesen unsichtbaren, schleichenden Sané, den lässt er auf dem Platz. Ich weiß nicht, ist das jetzt eine Taktik, so nach dem Motto, jetzt gucken die alle, was wir machen und wir spielen einfach so scheiße, dass wir, wenn wir nächstes Jahr dann auftrumpfen, alle wahnsinnig geschockt sind, wie toll wir sind. Aber ehrlich, so eine Loser-Abwehr, die kannst du gar nicht faken. Ich meine, Schlotterbeck ist wie eine Wunderkerze, ja? Mal leuchtet der und dann wundern wir uns, ne? Aber der hat einfach absolut keine Kontinuität. Ich habe das schon mal erzählt hier bei das Fußball-Podcast. Ich weiß, aber ich muss auch wieder sagen, das ist einfach unfassbar. So wie ich Fußball verstanden habe, brauchst du doch gerade hinten irgendwie eine Bank, ne? Also, nee, sagen wir mal, eine Mauer. Sowas Verlässliches, kontinuierlich, undurchdringlich. Also Spirenzien kannst du dann vielleicht vorne machen, ja. Aber ich meine, der Rüdiger, der ist doch so eine Mauer, ne, eigentlich. Aber was war denn da los? Hat der sich irgendwie, weiß ich nicht, von dem ganzen Larifari anstecken lassen, was da vor ihm passiert ist? Also ich hatte jedenfalls phasenweise das Gefühl, der weiß gar nicht, wo er ist. Matze Ginter vom Kicker als zweitbester Abwehrspieler hinter Bayerns De Ligt gekürt. Der sieht so hilflos und verloren aus. Ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Ey, da hätte sich Unions Knoche deutlich mehr reingehauen. Ich weiß, mit 31 ist er zu alt, dem Hansi, ne? Aber hier noch ein Berliner Junge. Sabrina rollt jetzt wahrscheinlich wieder lautstark mit den Augen. Der Ex-Schalter, Schalker Moritz Jens, ne? 24, wilde Nummer. Der Typ kann abräumen, der kann auch nebenbei noch von älteren Semestern lernen, der nimmt sich ganz viel an. Wieso genau ich den da hätte stehen sehen mögen, lieber hätte wollen, das hatte ich ja Anfang des Jahres schon mal kurz hier erklärt in das Fußball-Podcast, aber auf mich hört ja wieder keiner, aber oder zu spät. Schlotti, 9% seiner Flanken kommen an, bei Jens sind es übrigens alle 100% und bei Robin Knoche, habe ich mir das auch mal angeguckt, auch. Der hat fast so viel Spielzeit, sogar ein bisschen mehr als der Schlotti, auch hier der Unioner, 100% angekommene Flanken, dazu besser und erfolgreiche Dribblings in der Laufleistung, besser gewonnene Zweikämpfe, Luftzweikämpfe gewonnen, das alles. Das kann man doch in diesem Internet finden und bei so einem Spiel, Freundschafts-Benefizspiel, kann man doch so einen Mann auch mal reinstellen, mal berufen als so Dankeschön für deine bisherigen Leistungen für den deutschen Fußball und dann mussten ja nicht mitnehmen zur EM, ne? Aber dann hast du wenigstens die Fanherzen, um die es ja eigentlich gehen soll, die hast du doch dann wenigstens irgendwie erreicht. Finde ich zumindest. Sabrina, du kannst aufhören, mit den Augen zu leiern. Ich fand es einfach, das war so, habe ich schon gesagt, peinlich.
Was sagst du denn dazu, dass Niklas Süle nicht dabei war?
Gar nicht. Was soll ich denn dazu sagen? Also, der ist ja auch andersrum eine Wunderkerze. Weißt du, der Schlotti, der irgendwie hat er mal, da piekt's den, da sticht den der Hafer, da rennt der los und macht und tut. Und eine Stunde später ist er auf einmal völlig desorientiert. Und beim Süle ist so, der steht erstmal immer blöd rum und hat dann mal ein Spiel, wo ihm einfällt, oh, ich kann ja auch laufen. Müssen ja nicht immer nur die anderen machen. Weißt du? Also da war ich überhaupt nicht überrascht. Also irgendwann müssen die ja auch mal weg, mal in Ruhestand versetzt werden. Oder habt ihr den vermisst?
Nö. Aber natürlich, wie du gesagt hast, also es war ein total schlimmes Spiel. Aber es ist auch Sommerfußball. Man muss es so ehrlich ansprechen. Es ist absoluter Sommerfußball. Keiner von diesen Spielern dort hat Bock, sich da in diesem Spiel in irgendeinen Zweikampf zu bewegen. Alle haben nämlich ihre Urlaube gebucht. Alle wollen sie wegfliegen. Alle wollen sie Sonne und Strand und Meer haben. Und keiner möchte zum MRT gehen. Insofern alles kann ich das verstehen. Wer solche Termine setzt, hat es nicht anders verdient.
Deswegen sage ich ja, ich weiß, die Saison, die war dieses Mal auch richtig kacke für alle. Ich verstehe es dann einfach nicht, warum die denn so vorgeführt werden. Weil eigentlich soll es doch darum gehen, dass wir alle, die Fußballfans, uns doch hinter die Mannschaft wieder stellen sollen, dass der Funken wieder überspringt. Habe ich noch gehört. Aber so doch nicht. Ich meine, das war eine Katastrophe. Das war hochnotpeinlich.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ein Hansi Flick, der dann hinterher auf der Pressekonferenz sitzt und irgendwie mit Mühe und Not versucht, das schön zu reden und sagt, naja, aber wir haben ja und so, der zündet mich jetzt auch nicht an. Also ich glaube auch nicht, dass der der Spieler anzündet. Und was, wo ich mir so richtig deutsch gestern vorkam, ist ja, wir hatten ja vor ein paar Wochen, Monaten diese Diskussion über die späten Anstoßzeiten. 20:45 für ein Länderspiel, wir sollen das gucken. Gestern war 18 Uhr, jetzt war ich richtig deutsch und habe gesagt, boah, das ist aber auch früh, ne? Also, ich war richtig gestresst gestern, mir das anzugucken. So, scheiße, ich will das gucken, jetzt muss ich nach Hause, scheiße, es ist schon 17:50. Ach, scheiße. Also, da kam ich mir auch so richtig deutsch vor. Also, ich habe auch das Gefühl, ich will das gar nicht schönreden. Man kann es einem da im Moment aber irgendwie auch nicht recht machen. Da kommen ganz, ganz viele Dinge zusammen. Also, Sabrina sagt es ja, diese Terminierung, völliger Schwachsinn. Jetzt hast du ein Jahr nur so Bumsspiele, die du nur machst, um zu probieren. Du hast ja gar keinen sportlichen Anreiz. Du bist qualifiziert als Gastgeber. Das ist ja irgendwie Fluch und Segen zugleich. Dann diese ständige Diskussion, wir gucken natürlich auch mit der Lupe drauf, wir nehmen alles viel, viel ernster, als wir das vielleicht noch vor mehreren Jahren 2006 getan haben bei der WM. Wir sind ja auch viel näher dran.
Das ist das Schärfste, 2006, Hansi Flick stellt sich im Ernst hin und sagt 2006 1:4 in Italien verloren. Es war, hier steht, eine wahnsinnig negative Stimmung, trotzdem ist es ein Sommermärchen geworden. Das mit 2006 zu vergleichen, ich muss den Taschenrechner nehmen und nachrechnen, das war vor 17 Jahren. Heute mit einer Blamage von vor 17 Jahren zu vergleichen, ist ja noch eine Doppelblamage obendrauf, als wenn sich seitdem überhaupt gar nichts verändert hätte, gar nichts entwickelt hätte. Und das macht mir richtig Angst. Jetzt habt ihr einen Salat.
Aber ich weiß auch nicht, wie man es besser machen kann. Ich kann es dir nicht sagen. Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Ich glaube, das nächste Länderspiel, was wir noch haben, das wird auch nichts werden, weil aus den genannten Gründen von Sabrina. Auf der anderen Seite denke ich mir manchmal auch so, wie soll denn das auch funktionieren? Die Jungs kommen irgendwie 4-5 Tage vorher dort an, brauchen die locker erstmal 1-2 Tage, um irgendwie dort überhaupt anzukommen, weil sie von ihrem Club kommen, teilweise noch Pokalspiele gehabt haben. Wie soll denn das funktionieren? Dann haben die irgendwie 3 Tage, sich aufeinander einzustimmen und dann sollen wir da jetzt irgendwie was richtig Geiles erwarten. Also,
das ist halt aber auch so ein Ansatz, so ein Spielansatz. Ich meine, wir dürfen bei allem Respekt auch für die Leistung, die in der Saison gebracht wurde, und auch gerade für die Leute, die in der Nationalmannschaft sind, die ja auch in Katar gewesen sind, noch nebenbei so, ne? Nicht so lange wie andere Nationen, aber immerhin. Das meine ich.
Stimmt, wir waren länger da.
ihr beide wart ja auch länger da. Aber die machen das ja beruflich. Also kann ich doch als Fußballfan zumindest erwarten, dass ich in Ansatz sehe, dass ich sehe, die gucken sich beim Spielen wenigstens an, dass die sich jetzt irgendwie nicht reinhauen, als ging es schon um die Trophäe, das ist mir klar. Aber so für den eigenen Job zu brennen, das war irgendwie überhaupt gar nicht weg. Und das habe ich aber im Gegensatz dazu bei den Ukrainern gesehen. Ja, aber die Diskussion tragen noch ein ganz anderes Päckchen mit sich rum.
Das stimmt, absolut. Aber die Diskussion habe ich heute auch schon geführt, weil jemand zu mir sagte, ich glaube, die Nationalspieler haben da gar keinen Bock, dorthin zu fahren. Und dann sage ich so, das würde ich so nicht sagen, weil ich glaube schon, dass es für jeden Fußballspieler eine Ehre ist, für die Nationalmannschaft zu spielen. Ich will das, also das stelle ich überhaupt nicht in Frage. Ich glaube
aber
schon.
Aber auch am 12. Juli?
Ich glaube schon, dass, ja, ich glaube schon, das ist ja eine, also ich würde glauben, dass es eine Ehre ist, für die Nationalmannschaft zu spielen. Und dann kommt der Rattenschwanz hinten dran, scheiße, ey, das ist ja noch nach dem Saisonfinale. So, das ist wirklich ein Rattenschwanz. Aber ich glaube schon, dass jeder, der dort ist, gewillt ist, sein Land positiv zu repräsentieren. Das will ich Ihnen wirklich nicht absprechen.
Ich glaube auch nicht, dass sie jetzt, 1:3 bei der Ukraine hinten liegen möchtest. Aber ich glaube, dass die Ambitionen so nach der Saison nicht allzu groß sind.
Ja, aber da haben wir auf jeden Fall noch was vor uns in den nächsten 12 Monaten. Morgen in einem Jahr, also am 14. Juni, geht sie los, die Heim-EM. Mhm. Da muss man noch ein bisschen...
Wie ich eingangs erwähnte, aktuell habe ich keinen Bock. Da drauf, bis jetzt, muss man sagen. Aber ja, ich weiß auch nicht, ob ich dann am Freitag...
Zu Hause Europameister.
Ja, yay. Ach, übrigens, gut 5 Wochen noch, ne? Wo sehen wir denn nun im Free-TV die WM der Frauen? 3,5 Wochen übrigens, bis zum letzten Testspiel gegen Sambia immerhin im ersten live zu sehen.
Aber da muss ich jetzt auch mal so ehrlich sagen, das zündet mich auch nicht an. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Seid ihr da mehr on fire jetzt im Moment? Nee.
Das weiß ich nicht.
Frauen-WM?
Ja.
Ich gucke mir das auf alle
Ich
Fälle
glaube,
das Testspiel an, ja.
das entwickelt sich dann, glaube ich, auch bei den Frauen. Ne? Das ist ja dann so eine Eventisierung und dann kommt halt irgendwann, so wie im letzten Jahr, der Erfolg und damit kommt auch der Hype und damit reden auch Leute drüber und dann wird mehr berichtet und dann.
Ansonsten, diese Woche am Sonntag wird der DFB-Pokal ausgelost, die nächste Runde. Ne? Vielleicht haben wir da wieder große Geschichten. Da regen wir uns ja jedes Jahr drüber auf, dass es keine Geschichten gibt. Ich bin gespannt, ob wir dieses Jahr was erwarten. Habt ihr sonst noch ein Thema, was euch diese Woche bewegt hat?
Ja, so ein Verkauf,
Ein
der jetzt
Verkauf.
schickt sich.
Es
Die
geht viele
Zeitung.
Käufe und Verkäufe aktuell. Hast du es gut gesehen?
Ja, aber das könnte City Angst machen, weil United unterm Hammer gelandet ist. Oder wie sagt man, ein Stempel ist drauf. Das hat zumindest Al-Watan vermeldet, dass jetzt Yassim bin Hamad Al-Thani, Banker und Vorstand der Qatar Islamic Bank, geschätztes Vermögen der Familie 335 Milliarden US-Dollar, also wenn er uns sponsern möchte, ist er auch gern gesehen. jetzt dann doch bei United erfolgreich war im Kauf und gemeldet hat, dass er die Zeitung, die seinem Vater gehört, also sie werden eine gute Quelle haben, schätze ich mal. 5,8 Milliarden Euro hat er wohl dafür auf den Tisch gelegt. Jim Ratcliffe mit seinem Chemieunternehmen ist wieder außen vor gewesen. Er wollte ja auch schon Chelsea kaufen. Hat also wieder nicht geklappt. Und die Fußballfans, die kennen diesen Altani von diesem berühmten Jubelbild mit diesem Penispokal,
Ah,
dieses Torwart
ja,
von Argentinien, als der
sag
so
doch gleich, wer das ist.
genau, als er so beschämt im Hintergrund stand, wahrscheinlich Sportfoto des Jahres 2022. Und man kann halt gespannt sein, ob United immerhin dreimal Champions-League-Sieger, 20 Premier League Titel geholt, ob sie dann dadurch wieder zu alten Glanz finden. Letzte Meisterschaft ja vor 10 Jahren her. Seitdem aber auch nicht untätig gewesen. Immerhin 1,57 Milliarden Euro seitdem in Transfers gesteckt. Aber vielleicht kann er ja den einen oder anderen Transfer jetzt damit auch ankurbeln. Ich weiß nicht, Mbappé spielt bei seinem gut befreundeten PSG-Verein. Vielleicht kann ja dann dort von diesen Qatar Sports Investment beim PSG, also diesen Staatsfonds aus Katar, das dann Richtung Stiftung gehen zu diesen 92 Foundation, die ja jetzt Man United besitzen. Mal sehen, was sich die Scheichs überlegen für die Transfers. Es wäre ja schön, wenn nicht alle nach Saudi-Arabien abwandern.
Womit wir wieder bei der letzten Folge waren, wo es darum ging, was Katar
Richtig,
anders
richtig.
macht als Saudi-Arabien. Aber
Also jetzt ist United offensichtlich dann doch vielleicht ein bisschen sexy, weil da jetzt ein bisschen Geld mitspielt.
Eddie, ich habe doch noch ein Thema. Wie konnte ich denn das vergessen?
Aber ich
Wirklich.
habe es extra nicht gesagt. Ich habe
Ja, aber.
extra nichts dazu, nichts.
Doch, doch, doch. Wir müssen ganz kurz noch darüber sprechen, dass dein
Ach.
Hauptstadtclub ein Zweitliga-Club ist. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe nie
Ja,
gedacht,
vielen
dass man dir
Dank.
dazu gratulieren kann, aber es hat gereicht.
Ja,
Elversberg,
ganz toll.
Elversberg kann kommen, Eddie.
Ja, ich weiß, ich fand das Foto auch so
Magdeburg
geil.
auch.
Ja, da freue ich mich aber besonders drauf.
Also Magdeburg ist ja
Also
auch
ich
geil,
meine,
aber
ich weiß,
Elversberg.
es freuen sich alle Zweitliga-Clubs zu uns zu kommen, ins Uli. Also falls Union nichts dagegen hat. Aber das ist ja dann erst ab der Saison drauf dann. aber ich bin mir jetzt noch nicht sicher, ob wer auch immer dann in der ersten Mannschaft bei Hertha BSC spielen wird, ob die sich auch freuen, nach Elversberg zu fahren oder ob die überhaupt wissen, wo das ist. Aber es ist ja auch immer so eine Lernphase. Jedenfalls, wir freuen uns alle sehr.
Aber ich habe heute schon gehört, Diego Demme, seines Zeichens gerade mit Neapel italienischer Meister geworden, hat gesagt: Hier, scheiß auf Neapel, nehmt den Pokal, ich will zur Hertha, go for it, Hauptsache blau. Also, ist ein gutes Zeichen. Ich bin gespannt, was wir da über den Sommer noch erleben. Er hat gesagt, er will irgendwo anders und er will nur zur Hertha.
Ja, ich war, aber ich bin auch, ich weiß eben auch, ich bin ja Medienberuf, ne? Ironie überträgt sich irgendwie nicht so gut über Medien, ne? Das ist mehr so im One-to-One, so eine Kommunikationsform. Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ob das tatsächlich ernst gemeint war. Nein, war es nicht.
Na und Gersbeck, aber kommt ja immerhin zurück.
Yay.
Also da ist noch jemand nicht angezündet, was die neue Saison angeht. Aber das kriegen wir schon noch hin, das wird schon noch werden.
Also ich freue mich auf die neue Saison mit Hertha.
Ja, das glaube ich dir. Und wir sind dann alle mal im Uli.
Ist so. Und in der darauffolgenden Saison gibt es dann 4 Wettbewerbe im Olympiastadion. Wer hätte das gedacht, wenn alles gut geht. In diesem Sinne, vielen Dank an euch beide für eure Zeit am Dienstagnachmittag und vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Und wir hören uns bei das Fußball-Podcast.
Tschüss. Na klar, tschüss und bis Danny.
Die Fußballwoche mit das Fußball-Podcast. Mehr Insights bei Instagram @dasfußballpodcast.